Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Beziehungsstatus kompliziert. Heute reden wir über das Thema Tradwives und dazu habe ich meine Frau eingeladen.
Du Arsch! Hast du das schon geplant, den Opener?
Nee, der kam
Frech.
einfach so aus mir rausgesprudelt.
Das ist ja was. Ich glaub's nicht. Ich bin keine Dreadwife. Ich bin einfach nur eine Wife und zwar eine richtig gute, oder?
Was macht denn eine richtig gute Wife aus?
Ich bin lieb und hübsch und ich habe ja gesagt.
Das ist ja einfach. Naja, ich finde, du bist eine gute Wife bisher. 11 Monate kann ich das ja jetzt beobachten,
Stimmt.
seit gestern. Ja, und ich bin ein bisschen krank. Wenn ich zwischendurch mal huste, verzeiht es mir. Wenn ich Vanessa mal nicht höre, auch. Meine Ohren sind irgendwie dicht. Ich bin richtig krank. Wir setzen uns hier aber trotzdem hin, um so ein bisschen zu quatschen. Vertreibt auch ein bisschen die Zeit. Und hoffen, dass ihr was daraus mitnehmen könnt aus der heutigen Folge. Wir haben uns tatsächlich ein bisschen vorbereitet dieses Mal oder ein bisschen mehr vorbereitet dieses Mal, weil das Thema ja schon auch relativ umfänglich ist. Und genau, ich würde dich mal einladen, kurz deine Woche zu recappen.
Meine Woche recappen. Ja, erstmal danke für die schöne Intro. Meine Woche war unspektakulär. Es war ja Ostern. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um jetzt dieses Thema zu besprechen, als rund um Ostern und alles, was passiert ist die letzten Tage. Wir waren an der Nordsee mit Freunden. Das war richtig nett, aber es war auch richtiges Schrottwetter. Deswegen haben wir die meiste Zeit drin gehockt. Dann war Lukas ja auch krank von Anfang an direkt. Deswegen waren wir eigentlich die ganze Zeit drin im Carcassonne gespielt.
Kann man auch schlechter haben, die Zeit.
Das war richtig, normalerweise sind wir nicht so eine Spielerunde, ne? Also so im Freundeskreis. Es hat richtig Spaß gemacht diesmal. Irgendwie konnten wir nicht mehr aufhören. Und ja, mehr gab es eigentlich auch diese Woche nicht. Wir haben uns nicht gestritten.
Und
Wir haben uns nicht geliebt.
wir haben den Familienhund bei See bestattet.
Ja, stimmt, aber der ist ja schon seit 2 Jahren tot. Genau, der wurde noch seebestattet. Das war noch ganz lange auf der Liste von, was wir gerne machen wollten. Das war richtig schön. Also natürlich nicht schön, dass er tot ist, aber das war schön. Man darf das übrigens auch offiziell und legal in Deutschland.
Sonst hätten wir es natürlich auch nicht gemacht.
Nein. Nein, wir waren mit dem, direkt als er gestorben ist, bei der Tierbestattung hier bei uns in Hamburg. Es war so schön. Ich hätte das nie gedacht. Die haben das so lieb gemacht. Also es kostet natürlich ein bisschen Geld, aber es war jetzt auch nicht so ultra teuer. Und man hatte so einen richtigen Raum mit Kerzen, wo die einen so abgeholt haben, besprochen haben. Da konnte man sich verabschieden. Das war richtig wholesome.
Ja, und das war auch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Also
Ja,
selbst
genau.
das ging. Also die ist am ersten Weihnachtsfeiertag abends gestorben. Und am nächsten Morgen haben wir sie dann da hingebracht.
Ja.
Das war schon ein guter Service, würde
Das
ich
war
sagen.
richtig schön, ja. Da kann man sich beruhigt, wenn man so einen alten Hund hat, verabschieden.
Genau.
Na gut, okay. Also hören wir auf, über tote Hunde zu reden. Heute geht es
Ja.
über was ganz anderes. Erstmal starte ich rein. Ach nee, willst du noch was zu deiner Woche? Die war ja gleich.
Ja, ich habe gearbeitet.
Bis du krank wurdest.
Vanessa hatte recht in unserer letzten Podcast-Folge, wo sie meinte, ich sehe scheiße aus und dass ich krank werde. Das ist ziemlich genau so eingetreten. Ich habe mir noch eine richtig, richtig üble Nackenverspannung zugezogen, so wo ich mich wirklich 2, 3 Tage lang gar nicht meinen Kopf bewegen konnte. Das zusätzlich zu Halsschmerzen und so war natürlich übertrieben Kacke. Naja, dann war Ostern und jetzt bin ich den Rest der Woche tatsächlich noch krank geschrieben und ich bin auch wirklich richtig krank. Also so Treppe hochgehen nach einem Hundespaziergang, der draußen 5 Minuten dauert im Moment bei mir nur. Das bringt mich schon richtig aus der Puste. Also mal gucken, ob ich auch nächste Woche schon wieder fit bin.
Hoffentlich, das wäre voll blöd, wenn nicht.
Ja.
Eigentlich magst du doch deinen Job voll gerne.
Ja, richtig.
Naja, auf jeden Fall, meine News der Woche sind jetzt eigentlich, glaube ich, für niemanden wirklich News, aber sie passen so gut zum Thema, nämlich der Papst ist gestorben. Und ich muss ehrlich sagen, als Norddeutscher, ich bin jetzt so halb Atheistin, ich würde schon sagen, dass ich Atheistin bin, habe ich ehrlich gesagt mich zero mit dem Papst beschäftigt die letzten 10 Jahre. Ich hätte
Warum
dir
als
ein.
Norddeutscher? Was hat das mit dem Papst zu tun?
Weil, wieso fragst du das so komisch?
Ja, das musst du erklären.
Ja, aber du kannst auch in Nicht-Kindersprache mit mir reden. Ja, weil die nordische Religion so gut wie keine Rolle spielt. Hier sind halt.
Falsch.
Ja, okay, Protestanten.
Richtig, es gibt
Ja.
eine Grenze in Deutschland. Und in Norddeutschland leben evangelische Menschen,
Ja.
hauptsächlich Protestanten. Es gibt ganz kleine Enklaven, ganz kleine katholische Enklaven. Zum Beispiel auf Nordstrand gibt es eine altkatholische
Was ist
Enklave.
Nordstrand?
Da haben wir vor 1,5 Jahren Urlaub gemacht.
Ach, stimmt, da an der, das ist Nordsee, oder? Ja.
Das ist ein ganz, ganz besonderes Feature, das wollen wir jetzt nicht aufmachen, warum das da so ist, aber ansonsten ist Süddeutschland eher katholisch und Norddeutschland eher evangelisch. Das hat genau. geschichtliche Ursachen. Deswegen hat das auch einen Hintergrund, dass du als Norddeutscher
nicht so viel mit dem Papst ich dachte, das weiß hast. Man, dass in Norddeutschland irgendwie keine Sau sich für Religion interessiert. Oder zumindest nicht so, also es ist immer sehr liberal und sehr, manche Leute machen das halt, aber es ist dann mehr wie so eine Art Hobby und nicht wie so eine Lebenseinstellung. Und deswegen sind die meisten meiner Freunde, also es sind eigentlich alle meine Freunde Atheisten und es spielt wirklich für niemanden wirklich eine Rolle im Alltag.
Die meisten sind aber konfirmiert.
Das stimmt, aber die meisten sind auch irgendwann wieder aus der Kirche ausgetreten.
Ja.
Und was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau. Deswegen habe ich mich mit dem Papst überhaupt nicht beschäftigt. Und ich hätte dir auch nicht sagen können, wie der heißt. Aber jetzt ist er gestorben. Und das war natürlich dann eine große Aufregung. Und dann noch an Ostern. Und dann habe ich mich natürlich nochmal mit ihm beschäftigt. Da habe ich mal geguckt, wer war denn der so? Weil die Leute ja schon sehr traurig waren um den. Und ich kann das verstehen. Ich habe mir den jetzt mal ein bisschen angeguckt. Und für so einen Papst war der ganz schön liberal. Der war so ein richtiger Mann des Volkes. Mhm. Der hat sich ganz klar gegen das Verurteilen und Verfolgen von Homosexualität oder anderen, also so LGBTQI+-Rights und Menschen eingesetzt. Mhm. Also er war natürlich immer noch Katholik und Oberhaupt der katholischen Kirche. Aber nichtsdestotrotz, dafür war er schon dann recht progressiv. Und war auch sehr stark so im Klimawandel-Thema involviert, also dagegen. Und das ist ja auch super wichtig, weil so die Connection zum echten Leben, die fehlt ja den Kirchen manchmal, so zu den echten Problemen, obwohl die ja eigentlich dafür da sein sollten, genau diese Probleme zu lösen oder die Menschen, die unter diesen Problemen leiden, aufzufangen, zum Beispiel Klimawandel. Mhm. Und deswegen schade, weil wahrscheinlich jetzt habe ich schon so Rumors gehört, dass Trump da mitmischen will in der Bestimmung von wer der Papst werden will und keine Ahnung. Und man muss das schon sagen, dass die Kirche in den USA sehr stark ist und die Vernetzung und so weiter, who knows, wie groß da der Einfluss ist. Und grundsätzlich ist ja momentan der Vibe eher so back to konservativen, relativ merkwürdigen Ideen.
Mhm.
Deswegen, ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht auch für den Papst gilt. Das wäre ja schade.
Ja, das wäre wirklich schade. Aber Papst Franziskus war auch einer der am längsten amtierenden Päpste.
Wirklich?
War relativ lange. Ich glaube, in den Top Ten ist er irgendwie gelandet. sein Name war ja auch schon Programm, Franziskus. Die Franziskanermönche sind ja sehr so bescheiden, irgendwie asketisch am Leben. Und das hat er auch in seinem Pontifikat, seine Papstzeit, umgesetzt. Er hat ja dafür unter anderem gesorgt, dass er jetzt in einem einfachen Holzsarg beerdigt wird. Normalerweise werden Päpste in drei ineinander passenden spezial angefertigten, tollen Supersärgen bestattet.
Du kennst dich viel besser aus als ich.
Und die tragen ja auch, also Papst Benedikt, der deutsche, ehemalige Kardinal Ratzinger, der hat diesen Pomp auch sehr gut ausgelebt, also irgendwelche Kaninchenfelle getragen und diese ganzen teuren Papstroben. Und da hat der Franziskus ziemlich viel abgeschafft und auch nachhaltig, glaube ich, so dass es nicht wieder alles so eingeführt werden kann. Da bin ich aber nicht ganz so sicher. Und der wird ja auch nicht im Petersdom oder unterm Petersdom beerdigt, sondern in dieser Kirche in der Nähe vom Hauptbahnhof in Rom, wo der Papst immer relativ viel unterwegs war.
Der ist immer hingegangen vor und nach seinen Auslandsreisen. Richtig. Ja.
Und der hat sich für die Armen und Schwachen eingesetzt und auch war sehr nahbar. Der hat das Papamobil, also dieses Auto von dem Papst, da hat er die Scheiben ausbauen lassen und sowas, um näher am Volk zu sein. Mhm. Und das ist jetzt
schade,
dass er gestorben ist.
Das ist ja wirklich nicht so schön.
Es war aber vorhersehbar. Es gibt nämlich einen Fußballspieler, Aaron Ramsey, ein walisischer Fußballspieler. Und immer wenn der ein Tor schießt, dann stirbt ein Prominenter. Oder fast immer, oder sehr häufig. Und der ist jetzt von seinem Verein Spielertrainer geworden. Und kurz darauf ist der Papst verstorben. Also da gibt es einen Zusammenhang, bin ich fest überzeugt.
das Fußballorakel, wie diese komische Krake. Paul. Ja, na gut. Ja, okay, also auf jeden Fall schade. Aber kommen wir dann direkt zu unserem Thema, Tradwives. Es könnte nicht besser passen, als da jetzt hier die Überleitung zu schaffen.
Mhm.
Und deswegen jetzt einfach mal die Frage an dich. Was sind Tradwives? Was verstehst du darunter? Als vielleicht jemand, der sich nicht ganz so obsessiv wie ich mit diesem Thema beschäftigt.
Tradwives sind Frauen, die ich würde mal sagen, verheiratet sind. Und
nicht unbedingt.
Nicht unbedingt. Mhm. Kann auch eine Tradwife sein, ohne verheiratet zu sein. Na gut. Ich hätte jetzt gesagt, eine Tradwife muss verheiratet sein. Mhm. Und eine unverheiratete Tradwife ist auch noch nicht vollkommen. Mhm. Eine Tradwife, traditionelle, ich komme vielleicht von traditional. Mhm. Das sind so Frauen, die zu Hause sind und nicht arbeiten, keiner geregelten Beschäftigung nachgehen, keine Tätigkeit außer Haus, sondern sich hauptsächlich um Care-Arbeit kümmern und kochen und alles von Grund auf selber machen, Butter schlagen und solche Sachen. Und einfach dieses traditionelle Rollenbild verkörpern bis zur Perfektion. Und viele davon machen auch Instagram und sind Influencerinnen. Und leben da dieses Bild vor und sind da Vorbild für viele Frauen, die das dann, die dem irgendwie nacheifern wollen.
Ja, das war schon relativ umfassend. Wie viel Tradwife-Content konsumierst du so?
Gar kein.
Null, wirklich null? Kommst du nie auf deine For You?
Nein.
War Glück gehabt. Also, ja, das stimmt. Du hast hauptsächlich ja natürlich jetzt auch eine Sam, muss man dazu sagen, eine Stay-at-Home-Mom beschrieben. Mhm. Das Tradwife-Phänomen impliziert schon auch dieses TikTok-Dasein. Also vor 10 Jahren oder meinetwegen vor 5 Jahren hätte man jetzt eine Stay-at-Home-Mom noch nicht unbedingt eine Tradwife genannt, sondern das geht halt auch einher mit so dieser Ästhetik und auch dem Präsentieren auf Social Media. Zumindest hat es damit angefangen, dass es überhaupt so benannt wurde. Also vorher hatte das jetzt nicht, also es ist jetzt kein geflügelter Begriff seit 100 Jahren, sondern das kam halt durch diesen Social-Media-Trend. Und ich würde sagen, das ist so seit, sagen wir, vor fünf Jahren hat vielleicht jemand mit angefangen und so seit 2,5, 3 Jahren ist es wirklich so bei den meisten präsent irgendwie auf Social Media. Und es kommt halt aus den USA, weil da natürlich auch diese konservativen Rollenbilder ein bisschen mehr gelebt werden noch. Mhm. Und das sieht man auch, wenn es so ums Thema so Verlobung oder auch so dieses Provider-Thema, so wer zahlt für was und sowas, ist da ja noch viel verbreiteter traditionell, eben auch weil die viel engere Bindung zur Kirche haben. Und daher kommt das. Und es gibt sehr, sehr, sehr bekannte Tradwife-Influencerinnen, zum Beispiel Ballerina Farm. Mhm. Kennst du die?
Ja, da habt ihr schon oft drüber geredet, in irgendwelchen Treffen und so und Runden und bla. Deswegen sagten wir das was, aber ansonsten... Pff.
Hast du irgendein Bild von der vor Augen?
Nee, aber ich glaube, sie hat braune Haare.
Nee, ist schon mal falsch. Sie hat blonde Haare und die heißt eigentlich Hannah Nealman. Und die lebt in... Die kommt aus Utah und lebt jetzt, glaube ich... keine Ahnung, auch da irgendwo, glaube ich, im mittleren Westen, auf jeden Fall auch so in Nix, Stunde, glaube ich, von der nächsten größeren Stadt entfernt, mit ihrem Mann und ihren Kindern in einer Working Farm, also die Farm wird bewirtschaftet von denen, also ich glaube, die haben Schweine und Hühner und machen Mehl und so solche Geschichten und leben da ein sehr, sehr picturesque, traditionelles Leben. Mhm. Und die haben auch ein paar Kinder. Kannst du mal raten, wie viele?
6.
8. Und nach der Geburt des letzten Kindes, 2 Wochen später, war sie auf dem Mrs. America Beauty Pageant, also hier so eine Misswahl. Mhm. Also sie hustelt und sie ist sehr hübsch, sehr recht jung, ich glaube Mitte 30 maximal. Und die Bilderbuch-Tradwife sozusagen. Und sie macht genau das, was du gesagt hast. Also Brot backen, sie steht immer in ihrer Küche vor ihrem 30.000-Dollar-Herd. Und es sieht alles super rustic aus und super, also sie, weißt du, sie hat kein Küchengerät, sie macht alles mit der Hand, sie hat kein, da ist kein Plastik oder Metall oder sonst was, sondern sie benutzt ganz viel aus Holz. Ihre Schneidebretter sehen auch alle schon aus, wären da schon 800 Brote vorher drauf geschnitten worden und so weiter und so fort, macht alles von der Hand und ihre Kinder sind immer um sie herum oder an ihr dran. Also das sind halt auch, keine Ahnung, wie alt ist sie vor dir? Ich glaube, mit 22 erstes Kind bekommen. Das heißt, das sind halt 8 under 10 oder so. Und die wuseln da so um sie herum. Und es sieht immer alles super ästhetisch aus und super gemütlich, super liebevoll. Da wird nicht geschrien, da ist kein Chaos, da wird nicht gestritten. Es sieht so aus, wie man sich vielleicht sein Leben, wenn man sich Kinder wünscht, so vorstellt. Weißt du, so
in der 50s-Werbung von Dr. Oetker.
Genau, also sie, muss man sagen, hat noch so ein bisschen diesen Amish-Aesthetic, also so ein bisschen Land. Amish? Ja, Amish-People sind so Leute aus den USA, ich weiß gar nicht, ob das, ist das einfach eine Sekte oder ich weiß nicht, unter was man die klassifizieren würde. Das ist
erstmal eine religiöse
Eine Gemeinde. Ich weiß nicht, ob das eine Religion ist.
Ich glaube, die Vereinte.
Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall leben die halt auch so nach den Regeln von vor, keine Ahnung, ich glaube so vor Industrialisierung. Also die dürfen kein Auto fahren, keine Handys und so weiter und so fort. Und die haben auch so einen sehr bestimmten Look, so sehr, die haben so ganz wilde Frisuren und sehr, so nicht traditionelle Kleidung, sondern einfach so lange, so bäuerliche Kleidung, so landwirtschaftliche Kleidung. Und die
Amischen sprechen so einen komischen deutschen Dialekt.
Ja, genau, die haben viel so, auch so deutsche, ich weiß nicht, ob die deutsche Wurzeln haben oder ob die einfach da so, ob das daraus nicht gewachsen ist, aber auf jeden Fall hat es auch sehr, es sieht sehr deutsch auch aus. Und die haben auch so Riesenpferde und so sehr, so, wie heißt denn das? Es sieht einfach sehr nach Landwirtschaft aus, so. Nach alter Landwirtschaft, nicht nach moderner Landwirtschaft. Keine John Deere Tracker oder wie halt die heißen. Und diesen Look hat Ballerina Farm auch und spricht damit ultra viele Leute an. Die hat Millionen von Followern. Und die Leute lieben diesen Look und dieses Gefühl von Einfachheit und Klarheit und schöner Struktur. Und das ist genau das, was Leute an Tradwives so anzieht. Die das vermeintliche Versprechen, wie klar und einfach die Welt sein kann, wenn man sich zurückbesinnt auf die ursprünglichen Ideale oder die ursprüngliche Idee von Familienleben, halt so dieses kindliche Vater-Mutter-Kind-Spielen. Und das Hausfrauendasein wird auch als etwas porträtiert, was super schön ist. Mhm. Also es werden zwar sehr arbeitsintensive Sachen gezeigt, also sowas wie Butter, also weißt du, so, die machen das von der Lasagne, aber sie macht das Mehl selber für die Nudeln und dann macht sie auch das Fleisch macht sie selber von den Tieren vom Hof und den Mozzarella macht sie auch selber und schreddert den dann selber und weißt du, es ist alles from scratch und es ist nicht so, als würde sie nicht arbeiten, aber die hässliche Arbeit oder die unangenehme Arbeit und alles das, was auch zum Hausfrauendasein dazu gehört, die wird nicht gezeigt. Also da wird nicht das Klo geputzt, da wird nicht mit den Kindern diskutiert, da wird nicht der Müll rausgebracht und so weiter und so fort. Da wird auch nicht gezeigt, wie anstrengend das ist, wenn man 10, 12, 15 Stunden auf den Beinen ist.
Filmt sich nicht so schön.
Richtig, da wird das schöne Leben gezeigt. Und das verführt natürlich die Leute zu sagen, hey, so stelle ich mir mein Leben auch vor. Und deswegen gibt es von diesen Tradwives immer mehr und es gibt auch immer mehr Leute, die sich selber als Tradwife jetzt bezeichnen. Also Frauen natürlich dann in dem Fall. Also aus Frauen, die vielleicht vorher einfach nur eine Stay-at-home-Mom waren, wird jetzt plötzlich eine Tradwife. Und
wo ist das Problem?
Das Problem ist erstmal, dass Tradwives zwar so tun, als wären sie in einer Abhängigkeitsbeziehung von ihrem Mann. Also es kommt auch ein bisschen auf die Auslegung an. Also bei Hannah Nealman zum Beispiel geht es sehr, sehr krass um dieses, einfach nur um diese Ästhetik und um dieses, meine Familie und bla. Zum Beispiel Nara Smith, die ist auch super bekannt. Die macht auch viel einfach nur so Kochen, Küche. Die hat auch mehr so ein 50s-Vibe vom Look her. Und das Familienmodell, was sie quasi predigen, ist ja auch 50s, 60s so. Also während der Industrialisierung, dieses Zurückkehren, also während des Zweiten Weltkriegs waren Frauen ja viel eingebundener in auch Arbeit außerhalb des Hauses. Also nicht nur innerhalb des Hauses Care-Arbeit und Kinderarbeit leisten und so weiter, sondern die mussten ja auch raus. So, die Männer haben ja gefehlt, so Trümmerfrauen in Deutschland zum Beispiel, die mussten aufbauen, die waren handwerklich aktiv, bla 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 bla. Mhm. Und mit der Industrialisierung war diese Trennung von Frau im Haus und Mann in der Erwerbsarbeit wieder viel stärker. Und dadurch, dass das Kinderkriegen ja nun mal eine Frauensache ist, wurden die dadurch dann halt auch weiter ins Haus reingerückt sozusagen, weil Kinderkriegen und gleichzeitig arbeiten ist halt schwierig. Und dadurch wurde diese Trennung wieder stärker. Und dieses 50s-Modell, der Mann provided, der Mann geht arbeiten, der Mann verdient Geld und die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich und macht und tut, das wird da quasi gezeigt und in unterschiedlichem Maße beworben. Mhm. Also manche zeigen es einfach nur, so wie Hannah Nealman, manche geben aber auch ganz klare Anweisungen, was man zu tun hat als Tradwife, was dazu gehört. Es gibt zum Beispiel eine deutsche Instagram-Seite, ich glaube, die heißt Tradwife Factory oder so. Da geht es darum dann, du musst dich unterwerfen, du musst, sei schön, sei leise, diene deinem Mann, eine gute Frau meckert nicht, eine gute Frau löst ihre Probleme alleine und so weiter und so fort. Also das sind dann wirklich klare Handlungsanweisungen, was daran geknüpft sein sollte, wenn man eine Tradwife sein möchte. Und auch die klare Empfehlung, das zu tun. Also auch zu sagen, das ist super gut für deine Ehe. Du wirst sehen, was du davon hast, sozusagen. Und das ist natürlich schwierig. Denn ist dir was aufgefallen? Wenn ich sage, die sind ja auf TikTok, da kommt ja dann vielleicht was bei rum. Oder?
Vermutlich, wenn man mehrere Millionen Follower hat, werden auch da relativ große Einnahmen zu Buche stehen.
Richtig, das heißt, sie porträtieren zwar das Bild von, ich gehe hier nicht arbeiten und mein Mann ist hier der Provider, in Wahrheit sind sie aber die Provider und die gehen ja sehr wohl arbeiten. Und das ist das Problem, weil natürlich, sobald du dich abhängig von einem Mann machst, finanzieller Natur, bist du abhängig, Punkt. Auch in Deutschland, was meinst du? Nee, weiß nicht, wie ich das formuliere. Jede fünfte Frau in Deutschland ist armutsgefährdet im Alter, also ab dem Alter von 65, also ab Renteneintrittsalter. Mhm. Jede fünfte Frau, das sind einfach so viele. weil das bedeutet natürlich, wenn sie ihren Mann nicht hätten, sozusagen. Ne? Also, wenn deine Mutter nicht gearbeitet hätte und sich jetzt, hätte sie sich ja von deinem Vater gar nicht trennen können.
Oder bei meiner Mutter. Gewesen.
Bei meiner Mutter, die hatte einen Ehevertrag, weil sie smart ass war und die war abgesichert. Aber ich kenne so viele Frauen, auch im Bekanntenkreis, die einfach nicht die Möglichkeit hätten, jetzt zu sagen, weißt du was, ich gehe jetzt, weil sie keine eigenen finanziellen Mittel haben. Die hatten halt zwar immer Geld, was sie verwalten konnten. Es ist jetzt nicht so, als würden, hätten die jetzt die letzten 30 Jahre unter dem Kartoffel gelebt, im Sinne von, die mussten fragen, wenn sie sich ein Eis kaufen wollten. Aber die hatten mal nichts Eigenes angespart.
Ja.
Und diese Abhängigkeit ist super gefährlich, weil man weiß es nie. Erstmal, es kann natürlich auch einfach sein, dass dein Partner verstirbt. Und wenn dann auch nicht richtig vorgesorgt ist, auch blöd. Das ist nochmal was anderes. Aber du weißt nie, wie eine Beziehung, eine Ehe, ein was auch immer läuft. Dein Leben verläuft, deine eigenen Wünsche, deine eigenen Träume, was auch immer. Man weiß es einfach nicht. Da kann man noch so sehr verliebt sein.
Da können wir nochmal Folge 1 empfehlen.
Thema Ehevertrag.
Da haben wir das alles nochmal aufgedröselt. Und da unsere Meinung zu gesagt, die da ist auch wieder klar wird.
Richtig. Und deswegen ist es natürlich super gefährlich, jungen Frauen zu empfehlen, sozusagen, hey, mach dich abhängig von einem Mann. Vor allem ist es ja total, wie heißt das? Also die lügen ja.
Ja, das passt nicht zusammen.
Richtig, die verdienen ja ihr eigenes Geld und davon eine ganz, ganze Menge. Die verdienen deutlich mehr als ihre Partner. Die sind die Breadwinner. Witzigerweise sind eigentlich die Männer bei diesem ganzen Tradwife-Thema die Trophy-Wives. Die sind ja diejenigen, die kommen dann so, weißt du, ganz am Ende vom Video mal ins Bild, so gerade bei Nara Smith, ihr Mann ist ja auch Model, sieht cute aus so. Dann kommt ihr da so einmal rein, wird so vorgezeigt, damit alle, die das Video sehen, so denken so, wow, toll, Mann, so.
Gehört ja auch zur heilen Welt dazu.
Richtig. Also die sind wirklich nur Anhängsel und zum Angucken da. Die haben nichts zu melden eigentlich. Aber, weißt du, die Message ist eine andere. Bei Ballerina Farm ist es ein bisschen anders, weil ihr Mann der Erbe vom JetBlue-Unternehmen in Amerika ist. Das ist so eine Airline.
Airline, ja.
Ja. Das heißt, die sind filthy rich. Die Farm, auf der sie leben, hat auch der Schwiegervater gekauft. Und ihr Mann hat auch, der ist nicht so viel älter, ein bisschen älter, aber sie war noch sehr jung, als sie sich kennengelernt haben. Mhm. Und es gibt einen Artikel, ich glaube, der ist in der Times oder so erschienen, der war so letztes Jahr für einen relativ großen Aufschrei gesorgt, wo so ein bisschen deren Geschichte aufgearbeitet wurde und da wurden die auch für interviewt. Und der Artikel war sehr kritisch und hat halt auch die Beziehungsstruktur ein bisschen hinterfragt.
Okay.
Weil er auch, sie war halt wohl am Anfang, sie ist eigentlich Ballerina, da halt auch der Name Ballerina Farm, sie war Anna Julia, das ist eine, so die Ballerina Academy, so, okay. Also schon richtig krass. Und er hat sie da quasi so ein bisschen rausgelockt, also er hat sie irgendwie, er wollte sie daten, sie meinte so, nee, ist nicht. Und dann hat er sich in einem Flug von ihr einfach im Sitzplatz neben ihr gebucht, also halt auch übelst datenschutzmäßig ganz merkwürdig. Und hat sie halt quasi 5 Stunden so lange belabert, bis sie dann irgendwie nicht mehr Nein sagen konnte. Und dann ging es ein bisschen weiter und dann sind die zusammengekommen und seitdem poppt sie Children ohne Ende.
Crazy.
Und in diesem Artikel ging es unter anderem auch darum, dass so ihre Wünsche und Träume und so irgendwie nicht gesehen werden in dieser Ehe und dass sie zum Beispiel irgendwie zum Geburtstag, obwohl sie nach Griechenland gerne fliegen wollte, eine Eckschürze, also so eine Eiersammelschürze bekommen hat. So, mind you, der ist Multimillionär, so es lag jetzt nicht daran. Naja, auf jeden Fall auch schwierig, aber nochmal, also quasi so anderes Thema. Aber genau, also die Frauen sind eigentlich nicht abhängig, die das da propagieren. Und sie sind ja auch nicht erwerbstätig. Also das ist ja auch...
Passt nicht so richtig zusammen, würde ich sagen.
Richtig. Also das alles, was sie da quasi von sich geben, dieses Submission und dieses auch so, du sollst für deinen Mann schön sein und sowas, das ist alles nicht das, was die, deren eigene Realität widerspiegelt.
Mhm.
Aber, und das ist unabhängig davon, ob die das propagieren oder nicht, also ob die sagen, macht das auch oder nicht, sind die natürlich Vorbilder. Und was du auf jeden Fall auf keinem dieser Profile findest, ist eine Einordnung davon. Niemand von denen spricht über deren Einkommen. Niemand von denen spricht darüber, wie wichtig es ist, sich nicht abhängig zu machen. Keine von denen spricht darüber, wie anstrengend der Rest der Arbeit ist oder ob sie vielleicht noch eine Hilfe haben, eine Nanny oder sonst irgendwas. Also
ein Video zu produzieren ist einfach sehr, sehr aufwendig.
Also das sind ja halt auch mit dem Kochen und so und diese ganze Arbeit, das ist ja richtig physische Arbeit so. Und
dann haben gerade die alle, wenn man keine Hilfsmittel nutzt.
Und nichts davon wird je erwähnt, also es ist super oberflächlich und super eindimensional und damit natürlich gefährlich für insbesondere junge Frauen, die sich das vielleicht zum Vorbild nehmen. Weil, also wenn...
Nicht jeder kann so viel Geld verdienen und wird so viel Geld verdienen.
Und was da propagiert wird, ist natürlich auch nicht nur, also es ist ja keine universelle Art der Weiblichkeit. Also es wird zwar so getan, als wäre das so das Ultimate Goal von Frau sein, aber in Wahrheit ist das ja eine rassifizierte Version von Frau sein.
Rassifiziert?
Ja.
Inwiefern?
Also die Frauen sind meistens weiß. Mhm. Nara Smith ist POC, aber kommt das übrigens aus Deutschland. Die sind able-bodied, das heißt, die haben keine Behinderung, sehen nicht irgendwie abnorm aus oder so. Im Gegenteil, die sind meistens sehr enorm schön, sehr schlank, sportlich und haben große Ressourcen. Also sind reich und waren auch vorher schon reich. Also da, es gibt wenig Treadwife-Accounts, die erfolgreich sind, in denen die in so einer gammeligen Linoleum-Küche kochen oder sowas.
Sieht ja auch nicht so schön aus.
Richtig, du hast halt auch die fassende Ästhetik dazu und dieses Bild von, und dieses Scheinbild von perfekter Welt. Und das schließt natürlich andere Formen der Weiblichkeit total aus. Also das, was wir da sehen, ist eine westliche, meist christliche Vorstellung von Weiblichkeit, nicht universelle Weiblichkeit.
Also, ja, das schließt ja auch Frauen aus, ganz viele.
Ja, genau.
Auch die Frauen, die vielleicht keine Kinder kriegen können.
Das auch, genau, das stimmt. Und das, was quasi immer die Verteidigung davon ist, also wieso das okay ist, diese Trade-off-Accounts und wieso man das machen darf, ist immer das Thema... Feminismus ist, wenn Frauen selber entscheiden dürfen. So, dafür kämpft doch Feminismus. Und das ist auch das Feindbild von den Tradwives. Also nicht von jeder, aber so die grundsätzlich steht so Feminismus versus Tradwives sozusagen. Das ist so ein, so als wären die so gegeneinander, weißt du? Mhm. Und dann wird halt immer gesagt, so, ja, wie kann man denn jetzt als Frau Tradwives kritisieren oder als Feministin Tradwives kritisieren? Wenn das doch eigentlich Feminismus ist, wenn Feminismus doch eigentlich ist, jede Frau darf für sich alleine entscheiden.
Ja.
Was?
Warum ist es ein Problem?
Was meinst
du? Wenn sie freiwillig das macht, dann ist es ja ihre Entscheidung. Wenn sie freiwillig zu Hause bleibt, wenn sie freiwillig diese Videos macht, damit das Geld verdient, theoretisch unabhängig sein könnte.
Mhm. Aber das ist genau das, was man meistens als Choice-Feminismus bezeichnet.
Mhm.
Nämlich Feminismus, beziehungsweise kein, das ist ja kein wirklicher Feminismus, sondern die Individualisierung von Feminismus, indem man den Akt des Widerstands sozusagen auf einzelne Personen reduziert. Also wenn man sagt, ich habe frei entschieden, sozusagen, dann bin ich feministisch oder das ist feministisch. Aber es geht ja eben nicht um die eigene Freiheit, sondern um die Freiheit aller Frauen und um die Gleichberechtigung aller Frauen. Also,
wie schränken denn Tradwives die Freiheit anderer Frauen ein?
Wenn jede Frau sich
selbst entscheiden kann.
Ja, indem eine freie Entscheidung ja nie wirklich frei ist. Wir treffen unsere Entscheidung ja immer im Kontext von dem, was wir vorher erlebt haben oder was uns vorgelebt wird oder was unser Umfeld tut.
Wie wir sozialisiert wurden.
Richtig.
Welche Vorbilder wir haben.
Genau. Und wenn wir halt keine anderen Vorbilder haben, können wir es auch nicht anders entscheiden. Und das ist dann natürlich...
Aber es gibt auch genug Influencerinnen, die ihr Business posten, die, keine Ahnung, so ihr Geld verdienen und nicht zu Hause bleiben, sondern in der freien Marktwirtschaft ihr Geld verdienen, in kapitalistischen Unternehmen und whatever und da erfolgreich werden oder eigene Kleidungslinien launchen und gründen und whatever.
Richtig, das ist auch Choice-Feminismus. Das ist dann eher Girlboss-Feminism oder auch weißer Feminismus, der nämlich strukturelle Zwänge und internalisierte Frauenbilder vollkommen ignoriert. Der halt so tut, als wenn eine Frau jetzt irgendwie erfolgreich ist oder eine Frau Geld verdient oder eine Frau Lean In, das ist so ein Buch von der, die, ich glaube, die war bei Yahoo, nicht Yahoo, sondern Google oder keine Ahnung, die war super erfolgreiche Geschäftsfrau, CEO, CFO, irgendwas von irgendeiner von den großen Tech-Firmen in den USA, die hat so ein Buch geschrieben, Lean In, in dem ging es dann darum, dass man sich halt als Frau halt einfach mehr reinhängen muss sozusagen oder mehr Raum für sich beanspruchen muss, einfach mutiger sein muss. Und das wurde total abgefeiert als so ein feministisches Manifest sozusagen, so von wegen, ja, wir müssen einfach nur, dass die Glasdecke, also das, was uns so runterhält als Frauen in der Berufswelt, so durchbrechen und dann können wir alle erfolgreich werden. Mhm. Aber das ignoriert ja vollkommen, dass es nicht für alle Frauen stimmt. Also zum einen stimmt es nicht für alle, weil einfach nicht alle diese Möglichkeiten haben. Also weil nicht alle die finanziellen oder die Bildungsressourcen oder die Zeitressourcen oder die körperlichen Ressourcen oder was auch immer dafür haben, genauso sich zu verhalten. Und weil die Idee von freier Wahl, ja, also ist ja Quatsch. Niemand von uns hat ja eine wirklich freie Wahl im Sinne von, wir entscheiden nur für uns. Deswegen ist jetzt auch Make-up tragen nichts Feministisches. Das ist auch nicht schlimm. Niemand muss alle Handlungen feministisch gestalten. Also wir sind ja auch Menschen. Wir möchten ja auch dazugehören und uns irgendwie auch Teil von einer Gruppe fühlen. Aber es ist nicht feministisch, sich die Brüste machen zu lassen oder eine Trad-Drive zu sein oder sonstiges. Und das Problem bei Tradwives ist dann zusätzlich auch noch, dass sie eben ganz stark diese Rollenbilder und diese freie Wahl wieder kleiner machen. Also sie schränken die freie Wahl ja wieder ein. Mhm. So, wir haben ja gerade erst angefangen als Frauen, dass wir andere Rollen für uns etablieren, als nur Mutter und Hausfrau zu sein. Und dass man gerade erst angefangen hat, dass man selber entscheiden kann, was möchte ich eigentlich. Wenn wir jetzt wieder anfangen, das zurückzuentwickeln, dann hört das aber ganz schnell wieder auf mit der freien Wahl. Weil wenn wir das unseren Kindern vermitteln, unseren Töchtern oder sonst was, die nichts anderes sehen, dann ist das keine freie Wahl mehr.
Ich glaube aber auch, dass das eine Bewegung ist, die jetzt gerade in so unsicheren Zeiten diesen Aufschwung erlebt. Weil in unsicheren Zeiten, das haben wir ja während Corona gesehen, suchen Menschen, und das ist ganz natürlich, nach einfachen Antworten auf diese komplexen Fragen des Lebens und der Situation und whatever. Und die Tradwife ist ja auch eine Antwort auf die Identifikations- oder die Suche nach einer eigenen Identität im Leben, die ja irgendwann beginnt und irgendwann abgeschlossen ist. Und wenn man aber unsicher ist, dann sucht man sich vielleicht was sicher ist. Und gerade in unsicheren Zeiten wie diesen könnte das halt eine Antwort sein auf die Frage, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Was gibt mir Sinn? Was möchte ich machen?
Ja, voll. Das haben wir fast schon eigentlich bei uns beiden gemerkt. Uns hat ja dieses klassische Familienbild oder auch diese heteronormative Vorstellung von Partnerschaft auch immer voll viel Sicherheit gegeben. Also man muss ja auch sagen, die Wahrheit von unserer Beziehung ist auch, dass wir uns sehr wohl in dieser Komfortzone gefühlt haben, weil das halt so, wir hatten ja auch so Vater-Mutter-Kind-Fantasien sozusagen. Okay, vielleicht haben wir jetzt kein Kind, sondern nur einen Hund, aber nichtsdestotrotz, diese Rolle von Mann, Frau, Familie, Struktur, das gibt ja auch eine Form von Sicherheit. Und wir haben uns ja durchaus auch selber in diesen konservativen Rollen zum Teil wiedergefunden. Wir haben zwar immer versucht, die so aufzuweichen, aber am Ende des Tages haben wir auch so dieses Thema von, ich erwarte von dir irgendwie Stärke und Leitung und du von mir irgendwie.
Achso, ich dachte, du sagst das, was ich von dir erwarte.
Was? Nee. Ja, du erwartest von mir, dass ich mich um dich kümmere.
Nee, dass du mein Leben organisierst und mir Antworten auf schwierige Fragen gibst.
Richtig, und das ist ja genau diese konservativen Modelle, die wir zwar jeden Tag versuchen aufzulösen, aber wir sind ja auch so aufgewachsen. Und unsere Entscheidungsfreiheit in diesen Bereichen ist ja auch, zum Beispiel frage ich mich auch richtig oft, wenn ich nicht nur mit so Mann-Frau-Beziehungen aufgewachsen wäre oder mit monogamen Beziehungen, weiß ich nicht, ob ich vielleicht dann gar nicht monogam wäre. So, ich finde, das ist auch super geprägt davon, was man halt kennengelernt hat und was einem als normal vorgelebt wurde.
Da stellt sich natürlich auch dann die Frage, wie frei die Entscheidung am Ende ist, Tradwife zu werden.
Genau, weil du halt im Zweifel keine andere Wahl hast oder beziehungsweise weil dir das als die sicherste oder die beste Möglichkeit für dich selber vorkommt. Weil ja auch diese Doppelbelastung von Frauen ein Riesenthema ist, ne? Also die sind jetzt in der Erwerbsarbeit tätig, die müssen auch, keine Ahnung, halbtags mindestens arbeiten und trotzdem diese ganze, das haben wir auch letzte Woche schon besprochen mit dem Mental Load, trotzdem diese ganze Arbeit weitertragen, das ist ja auch super anstrengend. Und dann ist es natürlich voll verlockend, wenn einem jemand sagt, ja, hör auf damit, besinn dich auf deine alten Werte sozusagen und kehr zurück und mach nur Haushalt. Obwohl das halt auch historisch total inaccurate ist. Also auch diese Vorstellung von, Frauen durften früher nicht arbeiten, das stimmt nicht. Also das ist ein Argument, was sowohl Feministinnen als auch Tradwives ständig benutzen. So von wegen, früher war alles besser, weil früher haben Frauen nicht gearbeitet, oder früher war alles schlimmer, weil früher haben Frauen nicht gearbeitet. Das stimmt nicht.
Sondern wie war's?
Frauen haben gearbeitet, immer schon. In der gesamten Menschheitsgeschichte waren Frauen am Haushaltseinkommen beteiligt. Weil auch wenn du zu Hause strickst oder Eier sammelst und die auf dem Markt gegen irgendwas umtauscht oder was auch immer, das ist auch eine Form von Arbeit und auch von Einkommen. Und es gab eine ganz, ganz, ganz kurze Periode, insbesondere während der 40er, 50er Jahre, in denen es ein bisschen eingeschränkt war, weil wir Frauen dann eine Zeit lang gar nicht ohne Erlaubnis arbeiten durften, also zumindest nicht außerhalb des Hauses alleine arbeiten durften. Das war ein Müh in der Geschichte und auch nicht überall und auch nicht so klar, wie wir es immer tun. So als,
das wusste ich gar nicht.
Das heißt, diese Idee von Hauptsache, du kehrst, sobald du zurückkehrst in dieses traditionelle Bild, hast du es irgendwie leichter. Das stimmt halt auch nicht.
Was habe ich leichter?
Naja, wenn Frauen, also so diese Tradwives versprechen ja quasi, wenn du dich jetzt nur noch um deinen Haushalt kümmerst und nicht mehr auch noch arbeiten musst, ja, dann wird es einfacher. Ja. Es stimmt aber nur bedingt. Vielleicht wird es kurzfristig einfacher, aber dann hast du halt wieder das Problem von der Abhängigkeit. Außer du findest halt irgendwie eine finanzielle Abmachung mit deinem Partner, dass ihr sagt, so, er zahlt dir immer Geld aus oder sowas. Oder
du bist Social Media famous.
Und sonst funktioniert es halt nicht, diese Idee. Und das ist halt gefährlich im Sinne von, was ist da die Vorbildfunktion? Und jede Frau kann selber entscheiden, ob sie Stay-at-Home-Mom sein möchte. Und meinetwegen kann man sich auch selber als Tradwife bezeichnen. Aber dann muss man halt erstmal darüber nachdenken, okay, sollte ich das nicht vielleicht im Internet auch einordnen? So, welche Art von Vorbild möchte ich sein? Wenn man es natürlich unabhängig vom Internet macht, ja, dann kannst du natürlich machen, was du willst. Es ist halt nicht feministisch. Ist aber auch nicht schlimm.
Ja.
Nicht alles, was Frauen tun, muss feministisch sein. Du kannst aber trotzdem eine total unterwürfige Frau zu Hause sein. Aber sobald du das halt nach außen trägst, schränkst du halt die Wahlfreiheit von anderen Frauen wieder ein. Und wenn du Kinder hast, schränkst du die Wahlfreiheit von deinen Kindern ein, weil du denen das vorlebst. Weil du denen vorlebst, dass man als Frau vielleicht keine Führungsposition einnimmt oder keine Ahnung, sich auch nicht wehren darf. Also das ist ja dann auch zum Teil sehr, also je extremer das wird, desto gefährlicher wird es natürlich auch, ne? Weil dann die Machthierarchien einfach so krass sind, dass es einfach dann auch körperlich gefährlich wird.
Wenn die Tradwives das dann einordnen würden, wäre es dann okay, dann so zu leben?
Ich fände es auf jeden Fall deutlich weniger verwerflich, weil das ist dann ja, dann wird ja klar, dass die nicht wirklich so leben, sondern dass es halt ein
Teil.
Eine Show ist, ein Entertainment. Und das ist ja auch okay dann. Also meinetwegen koch halt in der Schürze und mach Butter.
Und mach dein Mehl selber.
Aber ordne es halt ein oder mach klar, wie das funktioniert oder was auch immer. Also ich finde, das ist einfach auch sowieso an alle Content Creator, finde ich, ist das eine Verantwortung.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, auch für die ganzen Sport-Influencer.
Ja.
Fitness-Influencer.
Ja.
Die leben halt davon, deswegen können die jeden Tag 2 Stunden trainieren gehen und laufen gehen und noch das und das machen und 3 Mal am Tag kochen und whatever.
Mhm.
Aber wenn man halt einer geregelten Tätigkeit außer Haus nachgeht, dann ist das eben nicht möglich.
Ja.
Da hat man die Zeit eben nicht, wenn man 8 Stunden arbeitet.
Ja, das finde ich sowieso, dass jeder da die Verantwortung hat, irgendwie da Transparenz zu haben. Du musst ja nicht jedes Mal erwähnen, aber wenigstens, keine Ahnung, mach halt ein Highlight in deine Bio oder sowas.
Behind the scenes.
Ja. Zudem, was auch ein Thema ist, ist so die Verfügbarkeit von Sex. Also je nachdem auch wieder, was für eine Auslegung das, so wie die so drauf sind, die einzelnen Influencerinnen und Tradwives, ist auch oft der Faktor, sei verfügbar, sei schön, sei sanft, bekommen Kinder und biete dich deinem Mann auch an, wenn er das möchte. Also es ist auch ein Thema davon.
Okay.
Und das ist natürlich auch fragwürdig, ob das so eine gute Idee ist, Frauen da jetzt so zu
nötigen.
Ja, also ich weiß nicht, ob es schon dann, also so, ja. es ist halt einfach wieder dieses Erzählen, es ist halt auch wieder dieses, ist es dann noch dein freier Wille, wenn dir das so erklärt wird, dass das deine Aufgabe als Frau ist.
Das ist ja auch in vielen Religionen ein Thema.
Ja, gutes Stichwort. Thema Religion. Wieso kommen wir von Paths of Tradwives und wieso kommen wir jetzt von Tradwives auf Religion?
Weil viele dieser Influencerinnen aus Utah einer bestimmten Kirche angehören, die LDS Church, Latter Day of Saints.
Oder Days. Latter Days of Saints.
Was habe ich gesagt?
Latter Day of Saints. Ach, ich weiß nicht so genau. So eins von beiden.
LDS. Das sind Mormonen, sind das. Und die haben auch relativ strikte Rollenbilder. Die ziemlich ganz genau auf das passen, was eine Tradwife
tut. Ja.
Und das schränkt die ganze Situation ja nochmal ein für Frauen.
Ja. Ja, das wissen viele, glaube ich, gar nicht, dass das dahinter steht. Also Ballerina Farm ist in der LDS Church, Nara Smiths Mann ist in der LDS Church.
Wirklich?
Weißt du, ich weiß gar nicht so genau, was sind denn so deren Regeln?
Also die Grundüberzeugungen der LDS-Kirche sind erstmal, dass es einen Abfall vom wahren Glauben gab.
Zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt oder einfach
irgendwann? Ja, über die Jahrhunderte.
Aha.
Und die wahre Kirche wurde wieder hergestellt im 19. Jahrhundert von Joseph Smith.
Ja, das ist der Boss da, ja.
Und dann haben die nicht nur die Bibel, sondern die haben auch das Buch Mormon. Das beschreibt eine Gruppe von Israeliten, die vor Christi Geburt nach Amerika ausgewandert seien und dort Jesu Erscheinung erlebt hätten.
Liest du das ab?
Ja. Dann,
Ja, stimmt, der hat hat Jesus getroffen oder sowas, ne?
Aber eine Gruppe.
Ah, okay.
Und das gibt's ja auch immer wieder, so andere Sekten, die dann auch so, da gibt's ja so eine spannende Netflix-Serie, wo die dann diese Belagerung von dieser Farm haben, wo die dann so eine große Schießerei mit dem FBI und den Bundesbehörden und sowas hatten. Aber da gibt's dann immer wieder, dass Gott auch durch heute lebende Propheten da sprechen würde, das glauben die auch. Also der Präsident der LDS-Kirche wird als solcher angesehen. Also Gott spricht durch ihn und dadurch gibt es auch kontinuierlich neue Offenbarungen. Also es entwickelt sich auch immer weiter. Dann gibt es natürlich noch den Plan der Erlösung. Also die Menschen existierten vor dem irdischen Leben. Sie sind hier zur Prüfung und werden je nach Leben ins celestiale, terrestriale oder telestiale Reich eingeordnet, mit dem Ziel, gottgleich zu werden. Komplett crazy.
Okay, also das ist halt nochmal viel diffiziler als jetzt in der normalen christlichen Gemeinde mit Himmel und Hölle.
Ja.
Ja.
Und Ehen können für die Ewigkeit geschlossen werden. Nicht nur bis der Tod euch scheidet, sondern die Familie ist das Zentrum göttlichen Wirkens und bleibt im Jenseits bestehen. Also nochmal ein ganz, ganz krasser Fokus auf die Familie.
Haben die nicht auch so Reproduktionsthemen? Also, ich glaube, in der LDS-Church geht es doch auch darum, so viele wie möglich zu werden, oder nicht? Oder ist es nur, weil die keine Verhütung machen wollen oder dürfen? Weil es ist ja schon auffällig, dass, also gerade so die Utah-Mormonen, und davon sind ja ganz viele in der LDS-Church, da gibt es auch ganz viele so Dokus drüber und sowas, heiraten ja auch ultra jung. Also so, auch sieht man auch auf TikTok, so wie die sind so Anfang 20 und es ist so komplett normal, dass die dann verheiratet sind und auch schon Kinder kriegen. Und ja, auch viele Kinder oft. Also Ballerina Farm, also die hat 8. Und Nara Smith ist auch Mitte 20 oder sowas. Die hat auch schon 2 Kinder, glaube ich. Und die hat auch mit 19 oder sowas geheiratet oder mit 20. Also ist das schon auffällig, wie jung die damit... Also ist auf jeden Fall ja Teil des Ganzen, oder?
Ja, habe ich jetzt nichts zu gefunden so schnell, aber... Das scheint so zu sein. Also es ist nicht so wie bei den chassaidischen Juden, die hatten das so, ne? Die
Chassaiden. Ich weiß es nicht.
Die da in Brooklyn leben, die ja quasi das Ziel haben, die Juden, die durch den Holocaust ermordet worden von den Deutschen, dass die quasi wieder aufgefüllt werden müssen. Und dass das quasi der Job ist von denen. So ein Motiv haben wir jetzt, glaube ich, nicht. So ein starkes Motiv.
Ich glaube aber schon, dass es was damit zu tun hat. Also ich weiß nicht, ob die Mormonen genau das glauben, aber ich weiß, dass evangelikale Christen oder so fundamentalistische Christen und das sind auch die, die jetzt auch zum Beispiel mit Trump ganz viel, also die haben ihn da quasi ja, also das weiß man ja, dass sie sehr, genau, dass sie ja sehr dollen Einfluss auf ihn genommen haben, die christlichen Gemeinden oder die evangelikalen Gemeinschaften da in den USA. Und die glauben nicht alle, aber viele an das Reich Gottes. Und das ist quasi nicht diese Vorstellung von Himmel, so wie wir sie jetzt vielleicht von den deutschen Landeskirchen kennen, sondern dass das Reich Gottes schon auf der Erde quasi ist und sich zeigt durch ja halt Menschen, die sich bibeltreu verhalten und die sich halt an biblische Regeln halten. Also dann wird halt auch Gesetz durch biblische Gesetze nicht komplett ersetzt, aber
zumindest mal ergänzt.
Ergänzt, genau. Und es ist eben nicht so dieses Thema von, wir kommen irgendwann in den Himmel, sondern der Himmel ist jetzt, also nicht der Himmel, aber so das Reich Gottes ist schon hier. Hm. Und also ich könnte mir vorstellen, dass da auch diese Reproduktion halt eine Rolle natürlich für spielt, weil du natürlich das Reich dadurch vergrößerst.
Also die Frau, also der göttliche Auftrag der Frau ist schon auch die Mutterschaft.
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, ja.
Das würde da auch dazu, Mutterschaft.
Ja.
Gehört ja dazu. Und seine Mutter werden, wenn du Kinder hast.
Ja, und deswegen ist halt, kommt dieses Thema christlicher Fundamentalismus, spielt halt ultra eine Rolle bei dem Thema Treadwives und dieser Familienvorstellung.
Ja, weil die Frauen sind zwar spirituell gleichwertig, aber sie haben einen funktionalen Unterschied.
Ja.
Das ist ein Riesenunterschied.
Genau, sie dürfen ja keine Autoritätsfiguren in der Kirche werden.
Ja, also kein, sind ausgeschlossen vom Priesteramt
zum Beispiel. Genau, und genau in der Familie, und was du schon meintest, dieses Familienmodell mit Hierarchie und diese ganz krasse, das ganz krasse Patriarchat, also der Mann, also ich habe mal so ein Schaubild gesehen bei den Mormonen, es ist halt dann Gott, darunter kommen Männer und der Mann ist quasi die so die Verkörperung dieser göttlichen Autorität im Haushalt, Familie. Genau, und darunter kommen dann Frauen und Kinder.
Also es ist auch, hat dann ja auch einfach eine göttliche Rollenteilung.
Ja.
Also das ist ja auch nochmal dann, wird ja so vorgelebt. Erstens wird es vorgelebt, dann ist es noch von Gott gegeben und ja.
Und das schränkt natürlich auch wieder diese Wahlfreiheit krass ein. Also wenn du damit natürlich aufgewachsen bist und wenn deine ganzen Freunde und Familie das machen, dann ist es ja komplett normal und dann kann man ja auch nicht mehr sagen, dass diese Frauen wirklich eine freie Wahl haben, sondern dann ist das einfach das, was alle machen. Und gerade auch dieses Kinderkriegen-Thema ist natürlich auch, da gehört ja dann auch immer Anti-Abtreibung rein. Da kommt dann meistens Homophobie oder halt einfach so Anti-LGBTQ-Sachen rein, weil das natürlich alles dann quasi gegen Mann-Frau-Reproduktion ist quasi. Und da werden dann ja auch immer diese Bibelstellen zitiert, so Gott schuf Mann und Frau, damit sie sich mehren oder keine Ahnung, ich so genau weiß ich es nicht. Und das ist ja auch wieder wie so eine Regel, wie so ein Mantra, was immer und immer wieder hervorgerufen wird. Und dann hat diese ästhetische Tradwife-Community irgendwie dann zu so einem Ha, ist doch voll witzig und schön Ding, ohne dass man sich fragt, warum zum Beispiel so viele Frauen an illegalen oder selbst zu Hause gemachten Abbrüchen versterben. So wie gefährlich das halt eigentlich ist, wenn du keinen Zugang zu
Reproduktionsmedizin
oder auch Aufklärung hast. Das ist ja auch immer so ein Thema. So dieses kein Sex vor der Ehe, das ist ja auch, schränkt ja total deine eigenen Wahlfreiheiten ein, weil du ja gar keine Ahnung hast. Also.
Und es lädt es ja auch total auf dann, die Ehe.
Genau, und zum einen wird man natürlich dann verführt, frühzeitig in die Ehe zu starten, weil du dir natürlich wünschst, irgendwie menschliche Nähe zu haben. Und zum anderen, weil ja auch, ja, weil du hast ja auch keine, sowas, du, auch wenn du dann Sex hast mit deinem Ehepartner, so, du hast ja keine Ahnung, so, was sind meine Wünsche, was sind meine Grenzen, also diese, weil das ja auch so krass schambehaftet ist, bleibt es ja auch schambehaftet, also es ist ja total falsch zu glauben, dass wenn du irgendwie 30 Jahre oder 20 Jahre eingeimpft bekommen hast, Sex ist ganz schlimm, Sex ist mit Scham, Sex ist heilig, Sex muss so und so sein, dass du dann nur, weil du jetzt einen Ring anfängst hast, so, schwupps, bist du ultra frei in deiner Sexualität.
Das ist relativ unwahrscheinlich.
Also, deswegen, hast du schon mal jemanden kennengelernt, der in so einer sehr christlich-fundamentalistischen Glaubensgemeinschaft ist, oder war?
Ja, ein Kommilitone von mir war in so einer Freikirche.
Ah.
Und der hatte auch eine Freundin. Und die haben sich auch daran gehalten, keinen Sex vor der Ehe. Und dann haben sie sich, glaube ich, verlobt, aber das hat er nicht gehalten. Und aber ich hatte jetzt nicht so engen Kontakt mit dem.
Weißt du, was das für eine Kirche war?
Nee, so eine freie Kirche einfach. Und so
ja, es gibt es ja total unterschiedliche.
Ja, so wie hier, Honey und Nanny. Wie heißen die? Lisa und Lena.
Ja, da gibt es aber ja große Unterschiede in den Freikirchen.
Ja, okay, nee, das
weißt du, was eine Freikirche ist?
Nein. Keine Ahnung.
Was glaubst du?
Ja, 0%. Wenn ich jetzt raten würde, würde ich sagen, eine Kirche, die weder evangelisch noch katholisch ist und ein eigene Regeln irgendwie hat. Keine Ahnung.
Stimmt ein bisschen. Also, ja, also früher waren Freikirchen hauptsächlich Kirchen, die nicht, also die Trennung von Staat und Kirche war ja nicht immer so. Also es gab ja Zeiten, in denen Staat und Kirche sehr vernetzt miteinander waren. Und dann gab es halt Freikirchen, die quasi außerhalb dieses Staatsapparates operiert haben. Da kommt das her. Dieser Gedanke, dass der Staat und die Kirche nichts miteinander zu tun haben.
Und wie streng sind diese Freikirchen?
Ja, das ist total unterschiedlich. Also dadurch, dass, wie gesagt, jetzt so Staat und Kirche eh nicht mehr zusammengehören, hat so diese Bedeutung davon ein bisschen abgenommen. Freikirchen zeichnen sich halt vor allem daraus aus, dass sie halt nicht über die Kirchensteuer finanziert werden, sondern spendenbasiert sind. Und die folgen unterschiedlichen Strömungen so. Also die haben das, ich weiß es nicht so genau, aber da vermischen sich halt auch manchmal Teile. Also man kann jetzt nicht klar sagen, die sind katholisch oder evangelisch, sondern da kommen dann auch noch so weitere Bücher oder weitere, ich weiß nicht, wie die da bei denen heißen, so Leute halt rein.
Schriften,
genau. Und die sind halt auch unterschiedlich konservativ oder nicht konservativ. Aber was auf jeden Fall krass ist, ist, dass auch in Deutschland nicht wenige Freikirchen existieren, die auf jeden Fall dem christlichen Fundamentalismus zuzuordnen sind, beziehungsweise halt evangelikal sind. Weißt du, was evangelikal heißt? Das müsste ich erst googeln. Ich wusste das ehrlich gesagt. Also ich wusste, dass es halt christlicher Fundamentalismus quasi ist, aber ich wusste nicht ganz genau, was damit gemeint ist.
Nee, das weiß ich auch nicht. Hätte ich gesagt, das ist sowas wie islamistisch quasi nur für den evangelischen Glauben ist. Also
ja,
so eine Extremisierung.
Ja, das würde ich nicht unbedingt sagen. Also es bedeutet in erster Linie, dass es keine wirklich historisch-kritische Bibelauslegung gibt. Also so der Konsens eigentlich, ja auch unter der katholischen und evangelischen Landeskirche in Deutschland, ist ja, dass man die Bibel trotzdem jetzt auf das heutige Leben anpasst. Und dass man sich daraus quasi ein Vorbild sucht und dass man daraus seine Werte schöpft und Anleitungen sozusagen, so wie bin ich ein guter Christ sozusagen, so christliche Werte, aber dass man ja nicht eins zu eins die Bibel als Vorbild nimmt. Und evangelikal bedeutet halt, dass man sehr, sehr stark am Evangelium ausgelegt lebt.
Mhm.
Also, dass die Bibel quasi dein Vorbild oder dein Gesetz bedeutet.
Und auch so Wort für Wort und...
Genau.
Okay.
Und das haben durchaus viele der Freikirchen gemeinsam, dass sie so leben oder so ihren Glauben praktizieren.
Den Schriften starr folgend.
Genau.
Okay.
Und da gehört dann eben unter anderem in vielen, vielen Fällen sowas zu, wie halt Mann und Frau für die Ehe geschaffen. Und da gibt es dann auch durchaus noch so Themen wie Conversion Therapy, also wo zum Beispiel...
Konversionstherapien für homosexuell oder anders sexuell Orientierte.
Richtig. Also das ist nichts, was der Vergangenheit angehört, das ist immer noch aktuell.
Das gab es auch in der Psychotherapie, beziehungsweise in Psychiatrien früher.
Ja, also. Genau. Also früher hat man ja geglaubt, dass das hilft, dass diese Menschen irgendwie gerettet werden müssen oder so. Und das glauben die halt immer noch.
Erkrankung ist.
Genau.
Also es ist relativ spät erst auch aus den Diagnosekriterien gelöscht worden, glaube ich. Bin mir aber gar nicht sicher.
Ja, also auf jeden Fall super viele von diesen Kirchen sind halt homophob oder transfeindlich und auch oft islamophob. Ich weiß nicht genau warum, aber auf jeden Fall, ich glaube, es hat dann auch was damit zu tun, ob der muslimische Glauben auch dann halt diese Idee des einen Gottes irgendwie nicht richtig auslegt oder ich weiß es auch nicht so ganz genau. Die glauben ja auch alle an, also nicht alle, also das stimmt nicht, sondern viele der Freikirchen glauben an Jesus, vor allem oder bei denen ist Jesus quasi spielt eine sehr, sehr große Rolle im Glauben.
Mhm.
Und dann sowas wie Ostern jetzt zum Beispiel wäre natürlich dann super wichtig. Also es ist ja sowieso der wichtigste christliche Feiertag. Und da ist dann auch sehr oft, und das ist auch unter den deutschen Influencern, die da aktiv sind. Also es gibt so ein paar, die wirklich, also es gibt christliche Influencer, die halt wirklich deswegen Content machen und die sind auf jeden Fall evangelikal und die haben auch sehr, sehr große Nähe zu so rechtspopulistischen Takes, weil halt sowas wie traditionelle Familienbilder und so sind ja auch immer die, die aus der rechten Ecke kommen, die übrigens auch finanziell zusammenhängen. Also Beatrix von Storch zum Beispiel, die von der AfD, also der deutsche Adel, die deutschen Rechten und die deutschen Freikirchen, die haben sich gern.
Ähnliche Ziele.
Richtig. Beatrix von Storch ist, ich weiß nicht, ob Vorsitzende, aber auf jeden Fall Mitglied in einem Verein oder in einer Stiftung, der heißt Familie, Privateigentum und so. Also schon der Name, da denkst du dir doch schon, sag mal, also there's no hate like Christian love. Was ist bei euch los? Und da geht's halt auch um diese Wahrung der traditionellen Familie und bla bla bla. Und da frage ich mich wirklich, wie kann man das so fehlinterpretieren? Also auch was in der Bibel im Zweifel steht. Also ich meine, was hat das noch mit Nächstenliebe zu tun oder mit hilf den Armen oder was auch immer? Also wenn du dir auch die Kirchen anguckst, also die Diversität ist ja auch null. Also nicht nur zwischen den, also dass da keine Intermenschen oder was auch immer Teil oder Transmenschen Teil des Ganzen sein dürfen, sondern, also da sind ja nicht mal POC Teil des Ganzen oder Menschen mit Behinderung oder sowas. Also das ist ja auch super, super undivers irgendwie. Also wie gesagt, nicht in allen Freikirchen, aber halt auch in denen, die so auf TikTok wichtig sind und da sich irgendwie präsentieren und so weiter.
Nicht besonders inklusiv.
Nee, genau. Also wo ich mich auch frage, okay, was hat denn euer Glaube überhaupt noch für eine Relevanz? Also wofür ist der noch da, wenn ihr den gar nicht richtig lebt? Beziehungsweise wenn der nur, also so love thy neighbor. Leute. Genau, aber nur dein Neighbor, der auch in einer Einfamilienhaussiedlung wohnt. Weißt du? Also da frage ich mich halt auch, wozu braucht ihr euer Belohnungssystem für Nächstenliebe, wenn ihr nicht mal Nächstenliebe lebt?
Ja.
Also
das kann man sich auch fragen bei den christlich-sozialen Unionen.
Ja.
Oder christlich-demokratischen.
Ja.
Die CDU ist christlich-demokratische Union, oder?
Ich weiß nicht, ob Christi oder Christ. Christdemokratisch, weiß ich nicht, aber ja.
Da ist das Christ auch mittlerweile wirklich.
Ja.
Da gibt es auch keine Nächstenliebe mehr.
Nee, und da frage ich mich auch, also wo ist da auch, also ist auch ja, historisch irgendwie nicht korrekt. Also auch die Idee, wie Jesus aussah und so. Also, bra. Der kam aus Middle East. Er war nicht weiß. Egal, wie doll ihr euch das wünscht.
Ziemlich sicher nicht.
Also, das spielt ja auch mit rein. Und das bedingt sich halt alles so krass gegenseitig. Ne? Also, die rechte Ideologie will ja auch, dass die Frau bitte wieder zurück in ihren Haushalt geht, weil sie da weniger politische Macht hat.
Ja.
Weil sie keine Relevanz im öffentlichen Leben hat. Das ist alles der gleiche Schnack, alles die gleiche Idee.
Durch die Bindung im Haushalt verschwindet sie halt von der politischen der politischen Außenwelt sozusagen.
Und es wird total unterschätzt, glaube ich, wie das in Deutschland schon seine Kreise gezogen hat, wie da auch die finanziellen Verflechtungen sind, wie viel Einfluss sie haben in der Politik, in der Wirtschaft, international natürlich. Also es fließen ja auch Gelder, zum Beispiel aus den USA, auch in AfD-nahe Richtung und so weiter. Das unterstützt das ja alles. Und das große, große, große Problem an dem ganzen Ding, also zum einen natürlich diese Frauenthematik und die, dass es einfach keine Gleichberechtigung gibt, dass es einfach gefährlich für Frauen ist. Und das andere Thema ist ja, dass fundamentalistische Menschen eine Gefahr für die Demokratie sind. Weil Fundamentalismus zeichnet sich ja dadurch aus, dass du deine Wahrheit für die einzig richtige hältst. Ja. Also das ist ja der Kerngedanke von Fundamentalismus. Und wenn du dann nicht mal mehr wirklich an einen Staat glaubst, sondern nur noch an ein Reich Gottes, das ist dann auch wieder was an so islamistische Ideen erinnert.
Da ist es ja bekannt sozusagen.
Genau, so der islamische Staat und sowas, genau. Dann spielt natürlich auch die Demokratie, in der du lebst, eine immer untergeordnetere Rolle.
Ja, und das gilt eben auch für diese Evangelikalen.
Genau, ja.
Die dann eher nach Gottes Gesetzen leben, als nach den Gesetzen, die demokratisch beschlossen wurden. Oder sowieso die Frage, wie demokratisch die USA noch ist, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, aber eben weil sie so untermauert oder unterwandert wurden von den christlichen Fundamentalisten, von den Evangelikalen, die halt jetzt super stark vertreten in der Politik sind.
Und die Abtreibungsgesetze verschärft haben.
Und das sieht man ja auch dann klar, wo der Fokus da liegt. Also man kann sich ja auch fragen, also was hat denn dein Glaube damit zu tun, ob jemand anders abtreibt? Also du kannst ja gegen Abtreibung sein, du kannst ja eine Vorstellung von Himmel und Hölle für dich haben, aber so, also das ist, wirkt ja sofort übergriffig, sobald du andere dazu zwingst und schon dieser Gedanke, wenn du nicht gläubig bist, kommst du in die Hölle. Das ist ja auch schon eine Art von Zwang oder zumindest Druckausübung. Also es ist dann auch schon gar nicht mehr so frei. Und ich meine, das betrifft ja durchaus viele Menschen christlichen Glaubens, die das halt als ihre Wahrheit quasi begreifen, aber dann halt das auch sehr doll auf andere aufstülpen wollen. Das finde ich auch immer schwierig. Und was ich auch noch gesehen habe, und das ist auch fast mein letzter Punkt, und das hat jetzt auch fast gar nichts mehr mit Tradwise zu tun, ist, dass Freikirchen, nicht alle Freikirchen, aber unter anderem eine momentan auf Insta sehr beliebte Freikirche, eine große Nähe zum christlichen Zionismus hat.
Christlicher Zionismus?
Ja.
Das Zionismus kenne ich aber ja nur aus dem Kontext mit Israel.
Genau.
Das müsst ihr mir jetzt mal erklären.
Warte, du kannst ja sagen, was du unter Zionismus verstehst oder was darüber weißt.
Das ist ein Minenfeld, da gehe ich nicht rein.
Okay, also es geht ja um die Idee, dass dem jüdischen Volk Israel quasi zusteht als Heimatland. Ja. Aufgrund von, auch von religiösen Gründen.
Mhm.
Und das wird anscheinend auch, das wusste ich auch nicht, auch von christlichen Glaubensgemeinschaften mit übernommen, die sich nicht in Konkurrenz unbedingt zu jüdischem Zionismus sehen, sondern das ist so ein gemeinsames Verständnis quasi, dass es da einen Ort braucht für christliche Gläubige oder für Gläubige grundsätzlich nicht-muslimischen Glaubens, die da zusammenkommen.
Okay, also Juden sind okay für die, aber...
So habe ich es verstanden.
Okay.
Und das wird, das ist aktuell Thema quasi.
Okay.
Und damit ist natürlich auch die Frage im Israel-Palästina-Konflikt beziehungsweise im Krieg gegen Palästinenser, stellen sich diese Kirchen auf die Seite Israels. Und ich habe da Interviews gefunden von diesen Freikirchen, die haben Podcasts und bla 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 bla, habe ich mir die angeguckt, in denen es dann auch wirklich ganz klar heißt, Israel muss diesen Krieg gewinnen. Da wird aus der Bibel oder aus irgendeinem anderen biblischen Schrift zitiert. Da heißt es, es gibt Zeit für Frieden, es gibt Zeit fürs Töten. Es wird ganz klar so benannt.
Mhm.
Und da frage ich mich wirklich, also was hat das bitte auf irgendeine Art und Weise mit Glauben oder mit Nächstenliebe oder mit...
Das ist ja eine ganz, ganz, ganz furchtbare Verklärung von...
Ja.
Allem, was eigentlich in der Bibel auch irgendwie steht.
Ich weiß nicht, was alles in der Bibel steht, aber auf jeden Fall...
Viel Schund und Quatsch, aber manche Sachen sind ja auch gar nicht so doof.
Genau, also man muss dazu auch sagen, wir sind ja beide zwar atheistisch aufgewachsen, aber ich verstehe schon den Sinn von der Glaubensgemeinschaft. Und ich verstehe schon...
Das kann man psychologisch ganz einfach erklären.
Ja, halt so diese, natürlich, dieses so Zusammenkunft und...
Ja, soziale Identität, In-Group, Out-Group, Phänomen, Zusammengehörigkeitsphänomen, Gefühl, das kann das auslösen.
Genau, und ich sehe auch, dass durchaus viele Christen im Namen ihrer Religion total sinnvolle und wertvolle Dinge tun. Und
ich habe bei zwei christlichen Stiftungen gearbeitet.
Siehst du?
Und bei den Johannitern und bei der Pestalozzi-Stiftung.
Ja, und das war ja wichtige Arbeit und ja auch in unserem Umkreis. Wir haben ja zum Beispiel auch schon mal für die Kirche gearbeitet. Weißt du, es noch während der Schulzeit, als wir bei der Geflüchtetenunterkunft geholfen haben, das war auch über die Kirche organisiert. Naja. Und das ist ja super wichtig. Und das will ich auch nicht, dass das weggeht oder sowas. Also so
auch die Bahnhofsmission, das ist auch eine christliche Sache.
Ja, und also so religionskritisch man sein kann, desto offen kann man ja trotzdem für Menschen sein, die sich im Namen ihres Glaubens für gute Dinge einsetzen. Und meinetwegen kann man auch an Himmel und Hölle glauben und
dementsprechend sich im Leben, während man lebendig ist, sage ich mal, dementsprechend verhalten, um in den Himmel zu kommen. Wenn das Ziel ist, ist es ja okay, wenn man sich dann wie ein anständiger Mensch, sage ich mal, das ganze Leben verhält.
Genau. Davon, und
das schadet ja niemandem.
Ja, und selbst nicht an Evolution, sondern an die Schöpfungsgeschichte zu glauben. Selbst das ist ja, meiner Meinung nach, steht das irgendwie jedem frei. Also ich finde es zwar schwierig, wenn man wissenschaftsleugnerisch ist. Ja, ich weiß, aber wenn man das für sich nur so entscheidet, dann tut man ja erstmal niemandem damit weh. Es wird ja erst gefährlich, wenn du anfängst, dann zum Beispiel medizinische Versorgung abzulehnen oder anderen abzusprechen, dass sie da dann, also es geht ja immer darum, was machst du dann mit den anderen Leuten, warum zwingst du es dann anderen Zweifel auf oder es wird dann immer gesagt, ja, es wird ja niemand gezwungen, naja, aber wenn du anderen Leuten Angst machst und wenn du anderen Leuten drohst, ist das auch zwingen.
Ja.
Und genau das gleiche bei der Abtreibung, wenn du dich von Abtreibungsklinik stellst und irgendwelche Schilder hochhältst mit Gott bringt dich in die Hölle, das ist auch zwingen.
Das ist dann mittelbarer Zwang.
Und das hat nichts mehr mit Glaubens-, Religionsfreiheit oder sonst was zu tun. Und ich finde, dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn dann der eigene Glaube immer wieder kritisiert oder abgelehnt wird von Nichtgläubigen, weil die ja das als Negativbeispiel haben. Und was ich dann auch finde, und das ist was mir dann zum Beispiel schon auf Social Media, also dann ich habe ja schon häufiger irgendwie mich kirchenkritisch geäußert, Da kommt sofort immer jemand, der sagt, das ist voll unfair, es gibt ja auch für gute Christen oder für gute Gläubige, was auch immer. Und das glaube ich auch und das weiß ich auch. Aber ich finde, es ist halt dann die Aufgabe von deiner eigenen Kirche, in der du dann bist, sich klar zu positionieren. Also du kannst nicht, die profitieren ja davon.
Mhm.
Und es wird dann oft gesagt, naja, wenn man sich so äußert oder wenn man da Stellung bezieht, dann lenkt man ab von der eigentlichen Mission sozusagen, von dem eigentlichen Glauben. Aber das finde ich, ist also so einfach kann man es sich nicht machen. Vor allem, wenn man weiß, dass andere Glaubensgemeinschaften im Namen deiner Religion oder in dem, was ihr alle irgendwie glaubt, so schlimme Dinge mit anderen Menschen tun oder die so sich selber überlassen oder so ausstoßen oder ausschließen. Also dann finde ich, ist das absolute Pflicht, sich da zu positionieren und sich klar offen gegenüber Menschen zu zeigen, die sich auch wünschen, einer Religion anzugehören und die dann auch aufzunehmen. Und ich meine, wenn das der Papst kann, wieso können das dann nicht irgendwelche 20-Jährigen auf TikTok? Also.
Ja.
Und das ist...
Wundert man sich schon manchmal.
Ja, und das ist das Rabbit Hole, in das du reingerätst, wenn du anfängst, Straight Rives zu folgen. Für die einen mag das total harmlos sein, wenn du selber super wenig Berührungspunkte mit Religion hast oder wenn du super aufgeklärt bist in Beziehungen und Sexualität. Ja, dann ist das für dich vielleicht einfach nur... Ich gucke mir schöne Frauen mit Brotbacken an. Sieht super ästhetisch aus.
Selber zu machen.
Ein Sauerteigbrot schmeckt yummy. Dann ist das überhaupt kein Thema. Aber wenn du anfällig bist, wenn du nicht aufgeklärt bist, wenn du dich sehst.
Wer ist denn anfällig?
Naja, junge Frauen. Frauen, die auch, oder junge Menschen, die auch in der Identitätskrise oder nach.
So wie jeder in der Pubertät.
Ja.
Oder irgendwann im Leben.
In der Pubertät, aber auch mit Corona und den ganzen Krisen, mit Krieg, alles, was uns jetzt so verunsichert, wo man sich so sehr wünscht, dieses heile Leben wiederzuhaben, dieses falsche Versprechen von einfachem Leben, das ist halt so gefährlich.
Es gibt halt leider keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen.
Ja.
Das ist halt leider so.
Ja.
Und Da ist man halt, wie du sagst, gefährdet, eben da reinzufallen quasi und diese vermeintlich leichten Antworten dann für sich und sein gutes Gefühl zu nutzen und dann...
Ja, und es wird ja auch total ausgenutzt, dieser Wunsch nach Einfachheit. Und meiner Meinung nach ist es halt aber gar nicht... Also der Wunsch nach Einfachheit ist total nachvollziehbar.
Total.
Aber die Antworten müssen halt nicht im Fundamentalismus liegen, sondern die können halt auch vielleicht in deiner gemäßigten evangelischen Landeskirche liegen. Also ich meine, ich bin früher häufiger in Gottesdienste gegangen und ich fand das auch schön, wenn mir jemand vielleicht das, was in der Woche passiert ist, eingeordnet hat. Und wenn er mich daran erinnert hat, dass da jemand auf einen aufpasst, so Jesus liebt dich, Gott liebt dich, das sind ja schon auch Worte, die einem guttun manchmal, dass da jemand ist, der einen halt liebt und der einen auffängt. Und das ist ja auch wichtig für so viele Menschen.
Deswegen ist auch für viele der Glaube auch so ein protektiver Faktor vor psychischen Erkrankungen.
Echt?
Mhm.
Ja, macht Sinn.
Auch sinnstiftend ist einfach.
Genau, aber sobald es halt ist, Jesus liebt dich, wenn...
Dann wird es wieder schwierig.
Dann wird es schwierig. Und dann wird es ausschließen. Und dann wird es auch ausschließen für die Menschen, die vorher vielleicht von Jesus geliebt worden sind. Oder das Gefühl hatten, sie wurden geliebt. Und ich bin mir sehr sicher, ohne mich sehr gut mit Religion oder dem christlichen Glauben auszukennen, dass Jesus einen liebt, Punkt. Und dass man dafür nicht, bis man verheiratet ist, zum Beispiel mit Sex warten muss. Und schon gar nicht muss man andere Leute zwingen, das zu tun. Oder ihnen Angst machen davor.
Wenn sie es nicht tun.
Ja. Und das Und man muss sich einfach bewusst sein, dass wenn man dieses Narrativ füttert und wenn man das so normalisiert, also diese Idee von Frau unterwirft sich und bla bla bla, dass man einfach andere Frauen damit gefährdet und langfristig, und ich meine, darum ging jetzt quasi die Folge, um diese Eskalationsstufe, auch die eigene Demokratie oder das eigene demokratische Land damit gefährdet. Und dann will ich mal sehen, wie einem das dann so gefällt, wenn aus Sauerteig plötzlich keine Verhütung mehr wird. Und wenn Sauerteigbacken plötzlich zu 28 Kindern führt, weil man es nicht anders Polizei. Darf.
Ja, das sind düstere Aussichten.
Deswegen,
wenn das so kommt.
Be aware, weißt du? Also in den USA, Trump wurde gezielt eingesetzt in seiner Position von christlichen Fundamentalisten, um da das Reich Gottes zu verbreiten. Das ist kein Zufall. Also da spielen noch ein paar andere Faktoren mit rein. Aber das ist schon auch
geplant.
Also Project 2025 ist voll von christlichem Fundamentalismus.
Ja, und da haben sie ja jetzt angefangen, das langsam umzusetzen.
Ja, und das spricht sich ja übrigens auch gegen, also ich habe schon super viele so Zitate gesehen, so von wegen, ich wäre lieber Atheist als liberaler Christ.
Warum?
Ja, von christlichen Fundamentalisten.
Ach so.
Weißt du, weil, also es ist ja auch, geht ja auch gegen die eigene,
ja,
gegen die eigene Religionsgemeinschaft.
Ja, das
gegen,
ist crazy.
Ja.
Okay, das war a lot. Hast du noch Positives, was man diesen Videos abgewinnen kann? Ja, es ist schön.
Das sieht schön aus.
Sieht schön aus. Man kann sich Essensinspo holen. Aber ja, vielleicht mit dem Wissen,
ja,
was ihr jetzt hier mitgenommen habt, könnt ihr das irgendwie besser einordnen. Es war jetzt viel Input von dir, wenig von mir. Ich bin auch einfach wirklich platt.
Ja, du hängst hier richtig auf letzten Loch. Das tut mir voll leid.
Hänge in den Seilen. Aber ja. Selbst wenn ich fit geworden gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, auch nicht ganz so viel beitragen können. Das ist einfach ein Thema, was dir sehr am Herzen lag.
Und ja.
Deswegen haben wir uns damit heute beschäftigt. Ich hoffe, ihr konntet was lernen.
Bald machen wir die große Radfolge, dann kannst du...
Ja, muss ich aber auch intensiv vorbereiten.
Ja.
Und erstmal ins Trainingslager. Ja. Noch ein paar abschließende Worte? Nee, wir haben alles gesagt, glaube ich, oder?
Ja. Demokratisches Sauerteigbrot.
Richtig. Und brecht es und verteilt es unter den Armen.
So, das waren richtig gute abschließende Worte. Tschüss.
Ciao mit V.